So, willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts. Wir sind dieses Mal wieder in Taipei. Wir setzen unsere Tradition fort von 100% Frauenquoten-Folgen. Dieses Mal bin ich nämlich hier mit Lucy Leo. Hallo.
Hallo.
Wir sitzen gerade in einem Park in Taipei und Lucy ist in Taiwan gerade, um einen Dokumentarfilm über die LGBTQ-Community in Taiwan zu drehen. Ist das so korrekt als Beschreibung? Oder?
Ganz genau. Ich sage immer so, mein Film soll die Frage beantworten, wie frei, sicher und offen schwule und lesbische Menschen in Taiwan leben können, mit einem Fokus auf Taipei. Also ja.
Okay. Vielleicht können wir kurz über dich so ein bisschen reden. Also wie ist das Projekt zustande gekommen? Was ist quasi deine Motivation irgendwie? Wie bist du auf das Thema gekommen?
Also ich habe vor 2 Jahren hier im Goethe-Institut gearbeitet und habe bei der Gay Pride, die jährlich hier gehostet wird, Koreaner und Japaner kennengelernt und habe mich mit denen länger unterhalten und habe durch die irgendwie so ein Bewusstsein entwickelt, dass Taiwan eine ziemlich starke Vorreiterrolle hat, was Schwulen- und Lesbenrechte und vor allem auch den alltäglichen Umgang mit Schwulen und Lesben in der Gesellschaft angeht. Und das hat mich dann dazu bewogen, ein bisschen mehr in das Thema einzusteigen, und ich habe dann ein Skript geschrieben im März 2017. Im Mai 2017 gab es hier eine Constitutional Interpretation, wonach ein Artikel als unconstitutional erklärt wurde, der besagt, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau stattfinden kann. Mhm. Und es wurde eben ersetzt durch zwei Partner, zwei Partnerinnen. Und genau, ich habe dann im März das geschrieben, im Mai kam die Entscheidung und dann habe ich im September Geld bekommen von der Deutschen Stiftung und bin im Oktober hergekommen und habe angefangen zu drehen. Genau.
Das heißt, du bist jetzt seit guten halben Jahr dann hier?
Genau, sechs Monate.
Okay. Und erstmal so, um so ein bisschen kurz so, was das Praktische angeht, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das, wenn du quasi hierher kommst, um einen Dokumentarfilm zu machen?
Also ich kam mit Geld und einer Idee und das ist nicht die schlechteste Kombination. Und ich habe mir hier ein Team gesucht und habe dadurch, dass ich schon mal hier war, hatte ich einen Freundeskreis, der relativ etabliert war, und habe dann mit den Freunden gesagt, verbinde mich mit allen Menschen in deinem Umkreis, die irgendwie schwul oder lesbisch sind. Mhm. Und habe dann mit 30 bis 40 Leuten gesprochen, vielen Paaren, relativ alle Altersschichten, und habe mir dann eben erstmal Protagonisten gesucht und Protagonistinnen, die ich begleiten möchte. Und habe dann dadurch, also in diesen Gesprächen, ist ganz viel Name-Dropping passiert, und ich habe gemerkt, okay, es gibt anscheinend Koryphäen und Menschen, die ganz wichtig sind für diese Entwicklung in der taiwanesischen Gesellschaft, und habe dann die auch aufgespürt und eben auch interviewt. Und die Leute waren relativ offen, und was ganz oft passiert ist, dass Leute gesagt haben, sie finden spannend, dass mal jemand zuhört, der irgendwie aus Europa kommt. Oder, also sie haben es nur als den Westen bezeichnet, aber also das war der Bezug auf Europa. Und es ist schon spannend, weil es eben fast gar keine Anerkennung gab damals, als die Entscheidung getroffen wurde. Und die Leute sind jetzt, also die finden es sehr schade einfach.
Ja. Warst du in Deutschland oder hier in Taiwan gerade, als die Entscheidung
fiel? Ich war in Deutschland, als die Entscheidung fiel, also das ist in Taiwan,
April, das war
Mai 2017, okay. 24.
Ja.
Und genau. Ja, und zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt den Vergleich sucht, in Taiwan wurde es im Mai entschieden und dann hat man eben Deutschland, Australien und Österreich, die folgen. Oder Österreich, Australien, und es ist... Also das Medienaufgebot war einfach ein ganz anderes.
Ja, klar, das stimmt.
Ja.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass das überhaupt in Deutschland wahrgenommen wurde, dass diese Entscheidung hier in Taiwan gefällt ist? Also so in deinem Freundeskreis irgendwie?
Also gar nicht. Mhm. Ich hatte halt dadurch, dass ich da war, hatte ich ein Bewusstsein dafür, dass gerade was passiert, und habe versucht, irgendwie in den deutschen Medien was dazu zu finden. Aber alles, was ich gefunden habe, waren übersetzte Artikel. Also keine eigene tatsächliche Recherche oder so.
Ja. Schade. Was ist denn quasi... Wie ist jetzt deine Entscheidung ausgefallen? Also hast du deine Protagonistinnen und Protagonisten gefunden, und kannst du kurz beschreiben, was da die Struktur des Films dann quasi sein wird?
Genau, also ich lasse quasi anhand meiner Protagonistinnen und Protagonisten einen sehr intimen und sehr ehrlichen Einblick in das Leben von einer jungen Lesbe und einem schwulen Paar die sind jetzt hier in der Mitte 40, also in ihren 40ern, und zu und lasse sie dann eben einfach sehr viel sprechen unkommentiert.
Okay.
Sodass sich Menschen ihr Bild sehr einfach zustande kommen lassen können. Also ohne irgendwie großen Narrator oder so. Aber ich habe dann noch so ein Frame gesetzt mit Interviews von dem ältesten Schwulenrechtsaktivisten in Taiwan, Tijia Wei, einer Lesbenrechtsaktivistin Jennifer Liu, dem der Frau, die dieses Gesetz eingebracht hat, also diesen Gesetzentwurf eingebracht hat, Yong Mei Nü, und einem Educator von der größten LGBT-Hotline, die, ich glaube, 1999 eingerichtet wurde. Genau, und ich interviewe diese Woche noch Victoria Hsu, die ist die Anwältin von diesem eben ältesten Schulrechtsaktivisten T.J. Wei, sie hat quasi die Klage eingereicht, dass die Constitution eben geprüft wurde, also dass die Civil Code geprüft wurde, genau, ja.
Und wir können ja vielleicht mal so ein bisschen anfangen, vielleicht mit so ein bisschen über die Geschichte reden. Kannst du da so ein bisschen was?
Ja, ja, schauen wir mal.
Gerade auch mit Xi Jiawei, also der ist jetzt schon ziemlich lange da hinterher. Kannst du uns so ein bisschen eine Idee davon geben, was quasi wie die Situation historisch, die rechtliche Situation für queere Paare oder gerade schwule, lesbische Paare in Taiwan war?
Also ich habe mit ihm drüber gesprochen und er meinte, er hätte gar keinen Gegenwind gehabt, als er damals 85 noch vor Aufhebung des Kriegsrechts sein Eltern sagt, er sei schwul und er will zu seinem Partner zusammenleben, aber ich glaube, T.J. Wei hat auch vielleicht eine andere Wahrnehmung von Dingen. Also er schwebt so ein bisschen durch sein Leben. Also ich weiß nicht, wie realistisch man das betrachten kann. Es ist einfach nur so, es gab starke Repressionen, es gab Homosexualität war im Geisteskrankheitenkatalog. Und
wir in den meisten Ländern, also Deutschland.
Genau,
auch.
Also und mit der Demokratisierung um 86, als eben das Kriegsrecht aufgehoben wurde und plötzlich die Opposition zugelassen wurde, ist auch eine Frauenrechtsbewegung sehr stark mit hinhergegangen. Und aus der ist dann auch in einem quasi einer abgespaltenen Flüge eine homosexuelle Rechtsbewegung geworden. Okay. Und da war es aber relativ lange ziemlich ruhig, weil es eben. Also, Es gab nicht so starke Proteste, wie man es vielleicht irgendwie vermutet hätte. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine homosexuelle Revolution oder so. Und das Thema ist tatsächlich in den Diskurs, glaube ich, 2000 das erste Mal so richtig aufgekommen, als die DPP das erste Mal, also es gibt zwei Parteien hier, KMT und DPP, als die DPP das erste Mal im Amt war, in ihrer Geschichte.
Ja.
Und 2003 wurde eben das erste Mal versucht, da einen Gesetzentwurf einzubringen, und das bürgerliche Gesetzbuch ein bisschen zu ändern, aber da gab's keine Rückmeldung, es hat nicht funktioniert.
Also das Gesetz ist einfach nicht durchgekommen, weil es keine Mehrheit gab, oder?
Dann ist es überhaupt nicht zur Prüfung gekommen.
Oh, krass.
Genau, und T.J. Wei hat das eben auch gemacht damals.
Ja.
Und er hat mir auch nochmal von einem anderen Attempt erzählt, aber ich weiß nicht mehr das Jahr, das kann jemand nachgucken.
Okay, er kann schon was schreiben.
Und ansonsten? Nee, also tatsächlich ist jetzt wirklich das erste Mal, dass es so somit aufgenommen wurde. Es liegt daran, dass die DPP, die ist 2008 wieder, also ist 2008 nicht mehr gewählt worden, sind seit 2017 eben wieder im Amt und die Präsidentin, Taiwan hat gerade eine Präsidentin, hat die Liebe für alle, hat damit ganz stark Wahlkampf gemacht und hat das Thema damit auch wieder auf die Agenda gebracht.
Ja.
Genau.
Auch so als kurzer Plug, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr über das taiwanesische Parteiensystem zu verstehen, dann könnt ihr auch die letzte Folge hören, die wir gemacht haben mit Brian Hugh, wo wir auch explizit über Parteipolitik in Taiwan geredet haben. Du warst dann ja auch hier, als es quasi diese Pro-Proteste gab, also für die Ehe für alle dann hier in Taiwan, oder? Also
wann meinst du?
Du sagtest, als du hier beim Goethe-Institut warst.
Das war die Pride.
Achso, das war die Pride,
okay. Genau. Okay. Also das waren jetzt keine expliziten Pro-Proteste, sondern es war einfach, also die größte Gay Pride in ganz Asien.
Ja, okay. Und das heißt, es gab dann eben diese Gerichtsentscheidung und dann jetzt ist quasi der Stand, dass eigentlich soll es ein Gesetz geben, das Verfassungsgericht hat entschieden, dass Ehe zwischen zwei Menschen sein muss und nicht zwischen einem Mann und einer Frau.
Genau.
Und jetzt hat die Regierung 2 Jahre Zeit, um ein Gesetz zu schreiben?
Genau, die haben quasi der Legislative jetzt die Möglichkeit gegeben, entweder mit einem Special Law zu entwerfen oder dass einfach nichts passiert und genau 2 Jahre später, also 2019 am 24. Mai, die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wird.
Okay. Und genau. Was ist die Situation jetzt gerade da?
Die Situation ist, dass die Regierung sehr still war. Tsai Ing-wen, die Präsidentin, hat nichts mehr dazu gesagt, also hat sich gar nicht mehr dazu öffentlich geäußert. Und der Regierung wird auch gerade massiv vorgeworfen, dass sie einfach es aussitzt und wartet. Weil zum einen sind im November nochmal lokale Wahlen und dann ist natürlich gerade so ein bisschen problematisch, was passiert, kann es Probleme geben, dass die DPP vielleicht nicht mehr die Mehrheit hat, also auf lokaler Ebene, aber es ist gerade einfach ein sehr großes Schweigen.
Ja.
Und das fällt auf und das wirft auch seinen langen Schatten. Und jetzt ist eben die quasi die so eine Anti-Gay-Group hat sich so, die haben sich zusammengeschlossen und die haben jetzt versuchen gerade ein Referendum durchzudrücken. Taiwan hat mit Tsai Ing-wen die Grenzen für direktdemokratische Mittel gesenkt, sodass quasi jetzt nur noch 25% der Wahlberechtigten quasi unterschreiben müssen, damit ein Referendum durchkommt.
25%?
25%.
Das ist aber immer noch ziemlich viel.
Aber das ist eigentlich... Das macht schön. Es sind also insgesamt 25%. Es waren, ja. Es sind jetzt 1,25 brauchen sie auf der zweiten Stufe.
Ah, okay.
Erstmal kurz nach. Ich bin mir nicht sicher mit der Nummer.
Okay.
Da müssen wir da, glaube ich, nochmal nachgucken.
Okay, das können wir auch noch in die Shownotes schreiben.
Ja, ja, ja.
Das ist schöne Podcast.
Ja. Oh Gott, das habe ich falsch gesagt. Das müssen wir rausschneiden. Nee, ich weiß nur, also jetzt ist gerade so, dass, jetzt brauchen sie 280.000 und das sind 1,5%.
Mhm. Also die erste Hürde haben sie jetzt
genommen. Die erste Hürde haben sie genommen und die zweite Hürde kommt jetzt. Und wenn die zweite Hürde durch ist, dann wird dieses Referendum eben stattfinden.
Ja.
Und das Problem ist gerade, dass die Pro-LGBT-Seite sagt, dieses Referendum würde ja quasi die Entscheidung, die im Mai getroffen wurde, overrulen. Und deswegen macht es ja gar keinen Sinn, dieses Referendum durchzusetzen.
Ja.
Aber das Problematische ist auch, dass als damals Tsai Ing-wen diese Hürden gesenkt hat, hat auch ganz klar gesagt, dass Referenten quasi einen Anspruch haben, dass sie durchgeführt werden.
Also rechtlich bindend.
Also sind bindend, genau. Und jetzt ist gerade ein großes Chaos, wenn dieses Referendum einfach durchkommt.
Müsste man eigentlich nochmal mit irgendwie Juristin oder Juristen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so, das ist gerade sehr, sehr problematisch.
Ja.
Und dieses direktdemokratische Mittel, es wird auch gerade zum Vorwurf gemacht, dass dieses direktdemokratische Mittel gerade sehr missbraucht wird, weil es um Gleichberechtigung geht und das eigentlich ein Thema sein sollte, das nicht irgendwie von einem kleinen Teil des Volkes entschieden werden sollte. Und das ist halt, das ist gerade sehr problematisch. Und die Anti-Gay-Groups gehen halt gerade durch die Dörfer und lassen sich halt irgendwie, also das Stadt-Land-Gefälle ist hier natürlich auch so da wie in Deutschland, auch was irgendwie Anerkennung und pro- oder anti-gay-lesbian ist. Und das ist ganz, ganz problematisch, weil so eine kleine Oma auf dem Dorf sagt natürlich dann, ich will nicht irgendwie, dass alle meine Kinder irgendwie HIV-positiv sind, weil das halt eine Sache ist. Nein, aber
wird so darüber geredet?
So wird darüber geredet, es wird Angst gemacht, es wird gesagt, ganz Taiwan wird irgendwie HIV-positiv und Taiwan muss dann auch, also alle Menschen, die herkommen und HIV-positiv sind, nehmen dann auch das taiwanesische Krankensystem in Anspruch und Taiwan muss die Welt jetzt von AIDS heilen. Also es sind total abstruse Dinge, die einfach benutzt werden, um den Menschen ganz, ganz massiv Angst zu machen.
Ja.
Und es funktioniert aus dem Land einfach besser. Und dadurch kommen diese Unterschriften sehr leicht zustande. Und ich meine, jetzt 1,25, wie viel sind das? Also,
das ist echt nicht viel.
Ist nichts,
Und das heißt aber, das Referendum hat jetzt die erste Hürde genommen, aber es wird jetzt noch nicht auf jeden Fall stattfinden.
Nein, oder? Also das muss eine zweite Hürde nehmen.
Okay.
Es hat die erste Hürde genommen, es wurde geprüft von der Central Election Commission, es wurde angenommen und dann geht es jetzt weiter. Und dann wird es nochmal geprüft, ob alles rechtmäßig ist und danach würde ein Referendum eben stattfinden.
Es ist vielleicht auch nochmal sinnvoll, glaube ich, irgendwie drüber zu reden, was in dem Referendum zur Frage gestellt wird dann. Ne?
Genau.
Also weißt du, drei Fragen sind es, glaube ich.
Drei Fragen sind es.
Und die erste ist, glaube ich, ob die Leute zustimmen oder nicht zustimmen, dass Ehe... Nee, eine Frage ist auf jeden Fall, ob Leute zustimmen oder nicht zustimmen, dass Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sein muss.
Mhm.
Dann ist die zweite Frage ist, ob an Schulen im Rahmen der Sexualkunde Homosexualität gelehrt werden soll.
Oder überhaupt mit inkludiert werden
oder
soll.
Oder darüber geredet werden soll. Was halt auch ziemlich krass ist. So, das ist doch mal so.
Ja, das Problem ist halt dabei, dass erst 2004 dieser Education Act eingeführt wurde und der eigentlich schon ganz starke Erfolge zeigt. Also in dem wurde halt festgehalten, dass man 4 Stunden obligatorischen Sexualkundeunterricht hat.
Was echt nicht viel ist.
Was überhaupt nicht viel ist. Pro Semester. Und die... da gibt es auch massive Probleme, aber dass es eben auch was, also auch abseits von irgendwie Mann und Frau, also dass nur Männer und Frauen irgendwie zusammen sein können, dass abseits von dem eben auch andere Lebens- Entwürfe möglich sind. Und das ist eigentlich total toll, aber das wird natürlich auch irgendwie von der Opposition unterwandert. Zum Beispiel gibt es dann auch Oppositionsgruppen, christliche Gruppen, die dann irgendwie den Namen Rainbow Mama oder so tragen und dann von Schulen eingeladen werden und dann aber sowas lernen wie Don't wear a short skirt when you go on your first date.
Oh,
oder warte, bis du mit jemandem schläfst, bis ihr verheiratet seid.
Ja.
Und das Problem ist auch, Schulen dürfen selber aussuchen, wen sie einladen, extern, der lehrt.
Ja.
Und ich habe auch ganz schreckliche Dinge gehört von diesem Mann, der in dieser Hotline arbeitet. Der hat dann erzählt, dass die diesen Unterricht eben gemacht haben, diese 4 Stunden. Und dann der Lehrer danach die Kinder darum gebeten hat, alles zu desinfizieren.
Was?
Weil die per se HIV-positiv seien.
Krass.
Und das ist halt total schlimm. Auf der anderen Seite...
Und das war aber nicht in Taipei, oder? Also nur mal so zur Nachfrage. Oder was hier in Taipei? Oder was?
Doch, er hat von Taipei erzählt. Also die sind für Taipei zuständig.
Ja, oh Gott. Okay.
Und das ist ein massives Problem.
Ja.
Und dieser Gender Equality Education Act ist an sich eine total tolle Sache.
Ja.
Aber der lässt halt wiederum Menschen zu sehr freien Verfügung, wen man einlädt und wer diesen Unterricht hält. Und das ist natürlich, die Schule steht unter massivem Druck der Eltern und die Eltern werden natürlich auch irgendwie in ihren Kirchen oder respektive Gemeinden irgendwie dann so indoktriniert, dass sie dann Angst haben, dass ihre Kinder, also AIDS ist immer die größte Angst, dass ihre Kinder dann sofort krank werden, sobald dieser Unterricht kommt oder sobald sie in Kontakt mit homosexuellen Menschen sind. Und das ist halt noch ein Gedanke, der hier ganz fest in den Köpfen ist.
Krass. Was ja auch eigentlich, also in gewisser Weise ist es halt absurd, weil es so, ich hatte vor einer Weile ein Buch über die AIDS-Epidemie gelesen in Schweden und das sind ja eigentlich Ansichten, die irgendwie in den 90ern oder in den 80ern weit verbreitet waren, dass man irgendwie durch Körperkontakt AIDS kriegen könnte, was ja wir eigentlich wissen, das ist ja Quatsch.
Also aber es geht gar nicht mal so, wie man AIDS bekommen kann, sondern die Vorstellung ist auch per se, dass erstmal alle AIDS haben.
Okay.
Also das ist ja
also
schon
so,
ein Problem.
So die Prädisposition hat man AIDS quasi.
Zum Beispiel meine Protagonistin Sarah ist 26 und ich habe deren Tante interviewt und die hat mir erzählt, als Sarah uns gesagt hat, dass sie lesbisch ist, hatte ich zum ersten Mal, mein erster Gedanke war AIDS. Sarah wird früh sterben.
Gott.
Und das sind halt die Generation unserer Eltern.
Ja.
Also das ist massiv problematisch. Jetzt ganz kurz zu diesem Act zurück. Und zwar... der zeigt, trotz aller dieser schrecklichen Sachen, die ich gerade erzählt habe, Erfolge dahingehend, dass die jüngere Generation sehr offen ist, was LGBTQ angeht. Und sehr, auch so ein bisschen mit so einem Schulterzucken, so, ja, ist halt so. Und überhaupt nicht, dass es eine Sache ist, über die man noch sprechen muss. Was eben dann auch in Retrospektive wiederum zu diesem Wahlerfolg geführt hat von der DPP, weil Menschen einfach gesagt haben, ja, da geht jemand in eine progressive Richtung, die wähle ich.
Genau. Und inwieweit ist das, wie weit kann man absehen, dass das irgendwie ist, auch das mit den jungen Leuten, weil ich habe zum Beispiel, ich habe vor einer Weile mit einer Aktivistin geredet, die auch für diese Rainbow Hotline arbeitet.
Ja.
Und sie hatte zum Beispiel erzählt, dass sie halt in so einer ländlichen Schule waren, irgendwie letztes Jahr oder so, und da eben mit den Kindern darüber geredet haben. Und viele von den Kindern hatten noch nie gehört, dass überhaupt... Homosexualität ist was, es gibt und was okay ist. So.
Ja.
Das heißt, also, was ich mich so ein bisschen frage, gerade wenn die Schulen so viel Freiraum haben, weißt du, inwieweit dann auf dem Land auch dieser progressive Blick irgendwie nicht so sehr vermittelt wird? Ist es dann auch ein Gefälle oder hast du das Gefühl, dass es generell junge Leute sind, die das relativ entspannt sehen?
Also ich glaube, da greift wieder so das Stadt-Land-Gefälle.
Okay, ja.
Weil ich meine, die Lehrer auf dem Land sind auch sehr stark an die Meinung der Eltern gebunden.
Ja, genau.
Also ich nehme an, dass da dann auch wieder dieses Problem greift.
Ja, nimmt es mit Sinn.
Und ich meine, ganz kurz, mein Film fokussiert tatsächlich sehr stark auf Taipei.
Okay, ja.
Also ich kann nicht irgendwie für eine taiwanesische Wahrnehmung sprechen. Das würde zu weit gehen. Sondern ich kann wirklich nur für Taipei sprechen. Und Taipei ist after all einfach die Hauptstadt von Taiwan.
Ja.
Also hier sind Dinge auch einfach weiter als in anderen Teilen des Landes.
Ja, was ja auch in vielen, also...
Überall eigentlich so ist, ja.
Genau, ist ja nichts Ungewöhnliches. Dann können wir eigentlich auch mal, mich würde interessieren, ob wir so ein bisschen in diesen Nahblick, also diesen mikroskopischen Blick einfach mal nehmen können, mal über Individuen reden können. Also kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das dann, also gerade deine beiden Protagonisten, wie war das für die, weil sie auch unterschiedliches Alter sind, ne? Du sagst, das Pärchen ist in den 40ern und sie ist 26.
Sie ist 26, genau.
Wie war das für die irgendwie aufzuwachsen und lesbisch zu schwul zu sein hier?
Okay, also rough. also ich kann von meinen beiden, also erstmal von dem älteren Paar erzählen.
Ja.
Die beiden sind seit 13 Jahren zusammen und einer von den beiden, also heißt Kevin, und Kevin ist halt, also eigentlich ein ist voller Narben einfach. Also seelische Narben, die einfach davon getragen hat, von massiver Exklusion.
Ja.
Weil er in der Schule dann irgendwie zu feminin war und dann ausgeschlossen wurde, dann aber in die Gruppen der Mädchen gekommen ist und dort dann die Jungs ihn beneidet haben. Also es war ein permanenter vicious circle nach unten. Und erst in der Uni hat es aufgehört. Also seine gesamte Pubertät, seine gesamte Jugend war im Endeffekt und Adoleszenz war davon geprägt, ausgeschlossen zu sein, weil er so ist, wie er ist. Und er ist jetzt wirklich so drastisch, dass er sagt, so, wenn Leute mich nicht so nehmen, wie ich bin, dann habe ich auch keine Lust drauf. Also ich bin jetzt auch an einem, er ist 45 und er ist auch an dem Punkt, wo er sagt, so, ich will das nicht. Ich will nicht mehr diese Diskussion führen. Und er ist unglaublich verletzt einfach. Und sein Partner David ist 46 und David ist so, der hat es komplett abgespalten. Also der wurde in der Schule, also es war ganz schlimm, er hat seiner Mama gesagt, dass er schwul ist und seine Mama hat es so nach diesem Don't Ask, Don't Tell einfach komplett ausgeschaltet. Und er wurde in der Schule von seinen Mitschülern geärgert, er wurde von seinem Lehrer geschlagen, hat sich aber nicht getraut, es seiner Mutter zu erzählen, weil seine Mutter dann gedacht hatte, er hätte was falsch gemacht.
Ja.
Wobei das aber war, weil der Lehrer ihn quasi geschlagen hat, weil er schwul ist. Aber er konnte es seiner Mutter nicht erzählen, weil seine Mutter ja mit diesem Schwulsein überhaupt nicht umgegangen ist.
Ja.
Also es gab einfach keinen Dialog.
Ja.
Es gab quasi nur eine Wand.
Alles totgeschwiegen.
Und total schrecklich. Und das Erste, was seine Mutter auch gesagt hat, als sie erfahren hat, dass er schwul ist, war so, ja, du hast mein Herz gebrochen. Und sei mal irgendwie 14 oder 15 und kriegst von deiner Mutter gesagt. Also, und David ist halt so ein Sporttrainer und ist halt so nach außen hin so der Lustige, der die ganze Zeit Grimassen zieht und immer Witze macht und hat halt einfach im Interview so ganz stark angefangen zu weinen. Und du merkst, dass der Schmerz immer noch so ganz stark da ist. Und ich glaube, dass das so ein übergreifendes Ding ist für Menschen, die jetzt so Anfang Mitte 40 sind, dass die einfach so mit ihrer Familie zu kämpfen hatten.
Ja.
Weil Familie irgendwie noch aus der Kuomintang-Zeit, Familie unter Kriegsrecht aufgewachsen, also ganz, ganz problematisch.
Ja.
Und dann wird man natürlich irgendwie hoffen, dass es bei Sarah besser ist. Wobei Sarah hatte ihr Coming-out ihrer Mutter gegenüber und die Mutter war so, ja, okay. Wieder mal so dieses, okay, wir reden irgendwie nicht drüber. Ein paar Tage später war sie bei so einem Familientreffen und die Onkel hat zur Seite genommen und meinte, pass auf, da vorne sind zwei Männer, die kennst du nicht, der Mutter eingeladen, damit sie einen Exorzismus an dir durchführen.
Ja.
Und Sarah geht halt mit so einer so I don't care Attitude durch die Welt. Also sie ist, sie sagt entweder du magst mich oder du magst mich nicht.
Mhm.
Und das ist ihre Möglichkeit, irgendwie dieses Thema überhaupt aufzunehmen. Und sie ist dann auch, sie kokettiert dann auch ein bisschen damit, aber Sarah ist auch unglaublich verletzt einfach.
Ja.
Also sie lässt es halt dann, versucht es irgendwie anders zu katalysieren, aber es ist, die alle tragen so einen tiefen Schmerz in sich, den eine Gesellschaft auf sie ausgeübt hat, die irgendwie Eltern geschaffen hat, die so ein großes Problem damit haben.
Ja.
Also sehr, 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 sehr problematisch und ja, auch traurig, einfach sehr, sehr traurig.
Hast du denn das Gefühl, dass die, also sowohl Sarah als auch die beiden Männer, hast du das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie so eine Blase für sich gefunden haben zumindest? Weil wir, also das ist auch schon darüber geredet, dass Taipei deutlich liberaler und offener ist.
Ja.
Haben sie dann jetzt irgendwie so ein bisschen ihre Nische irgendwie gefunden, in der sie glücklich sind?
Also Sarah auf jeden Fall. Sarah, würde ich sagen, zieht ihr Ding sehr stark durch und hat dadurch irgendwie so ein sehr komfortables Leben für sich gefunden, in dem sie klarkommt. Und Sarah bricht auch mit sehr vielem. Also zum Beispiel, Wenn Sarah in Konflikte gerät, habe ich schon gemerkt, dass wenn der Konflikt so stark ist, bricht sie einfach ab, den Kontakt komplett. Und sie bricht aber auch zum Beispiel mit gesellschaftlichen irgendwie Erwartungen, die auf sie gelegt werden. Und zwar, dass zum Beispiel, wenn zwei Frauen miteinander zusammen sind, dass eine Frau kurze Haare haben muss, männlich aussehen muss, sich männlich verhalten muss und die andere Frau lange Haare haben muss und halt voll einem weiblichen Klischee entsprechen muss. Also quasi ein heterosexuelles Paarmuster auf ein homosexuelles Paar verwendet.
Genau, also diese P- und T-Unterscheidung
das ist,
hier, ne?
Genau,
also
das ist ein massives Problem hier im lesbischen Dating. Ja. Da muss erstmal geklärt werden, ob man irgendwie ein P oder ein T ist.
Ja.
Und zwei Ps können nicht und zwei Ts können nicht. Also T ist Tomboy und P ist von Laubrohr. Also Wifey. Genau. genau, und
Und auch und bei lesbischen Dating-Apps, man gibt ja glaube ich sogar an, ob man Pi oder T ist, oder? Also auf Festland zumindest, also Festland China.
Das ist ja auch so. Also du musst in deiner App quasi sagen, so was du bist. Aber man kann es auch umgehen, weil Sarahs Freundin hat nämlich auch lange Haare. Und das ist für sie auch ganz wichtig, dass sie dann nochmal sagt, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ja. Genau. Ja.
Ja. Und David und wie heißt sein?
Kevin.
Kevin, genau. Kevin. Wie ist es mit den beiden? So jetzt so, gerade wenn sie jetzt irgendwie so in ihren 40ern sind.
Also David geht noch sehr offen durch die Welt und hat auch so dieses Lustige noch so beibehalten, ne? Und macht so ganz klare Unterscheidung, entweder du magst mich, also wenn er neue Freunde findet und wenn die irgendwie homophobe Kommentare machen, das ist für ihn absolutes No-Go. Und Kevin versucht halt irgendwie noch so zu pleasen. Also das ist, man merkt es auch so ein bisschen.
Also Konflikte irgendwie zu vermeiden.
Ja, und er ist halt auch sehr weich und will dann irgendwie auch nicht so in die Offensive gehen. Ja. Und ja, also er versucht irgendwie da so klar zu kommen. Aber der struggelt noch viel mehr als David. Es ist ja auch irgendwie schrecklich. Das ist ja irgendwie auch eine Form von Trauma, die man da durchträgt. Wenn man so stark ausgeschlossen wurde und so viel irgendwie Unmut einem gegenüber oder auch einfach physische Gewalt, dass man dann nicht irgendwie da raus kann, weil ich meine, psychologische Hilfe ist hier halt irgendwie, ist halt in Taiwan auch nicht so eine Option. Mhm. Also so das, wenn man hier zum Psychologen geht, dann bekommt man Medikamente und kein Gespräch.
Okay, krass.
Das ist sehr, sehr problematisch. Ja. Ja. Und das ist halt eine Sache, die halt noch massiv aufgearbeitet werden müsste. Ja.
Und was aber natürlich auch ein Problem ist, gerade wenn gesamtgesellschaftlich das halt noch nicht so
eine Wahrnehmung
dafür anerkannt wird, ja. Ja, vielleicht können wir auch mal irgendwie so ein bisschen, das heißt, wie geht es Ihnen denn jetzt quasi mit Ihren Eltern? Also haben die drei alle mit den Eltern noch irgendwie Kontakt oder wie ist das? Weißt du, wie das?
Also ein paar Elternteile sind einfach gestorben.
Okay, ja gut, ja.
Und zum Beispiel Sarah nimmt ihre Freundin auch mit zu ihrer Mutter. Oh, okay. Zum Vater besteht kein Kontakt mehr. Aber ja, also Sarah erwartet einfach von ihrer Familie, dass sie akzeptiert. Mhm. Und es ist auch okay, wobei Sarahs Mutter nicht so ganz d'accord damit ist, dass es so ist. Also sie hofft immer noch auf so diesen Turn, dass Sarah am Ende sagt so, hey, ich habe jetzt auch irgendwie einen Mann gefunden. Also auch wenn die beiden sich unterhalten, dann sagt die Mutter auch permanent so Dinge wie, oh, es wäre so schön, wenn du irgendwie ein Kind bekommen könntest. Und in der taiwanesischen Wahrnehmung ist es irgendwie so, dass ein Kind nur von Mann und Frau, also dass das nur in der Ehe zwischen Mann und Frau ein Kind entstehen kann.
Ja.
Also und Sarah hat auch so was Lustiges im Interview gesagt, sie ist halt eine Krankenschwester und sie hat auch so gesagt, well, there are other options, you know. Und ja, das, ich mag es auch so an ihr, sie hat irgendwie sowas sehr, sehr Keckes. Genau. Ja, ja, also dazu dann noch eine Geschichte, was halt ein ganz, also was, woran man auch, glaube ich, merkt, wie stark dieser Druck ist. Ich habe Sarahs Tanten interviewt und Sarah hat ihre Mutter bewusst erstmal nicht eingeladen und die Tanten haben dann eben in diesem Interview oder während einer Drehpause ein Selfie gemacht und an die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt und dann hat die Mutter erstmal angerufen. Und Sarah hat ganz schnell reagiert und hat so gesagt, hey, 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 hier ist ein Anruf. Und wir haben diesen Anruf eben auf Lautsprecher gestellt und hat all diese Fragen gefragt, sowas wie, ja, warum akzeptierst du nicht, dass ich Frauen liebe? Und was willst du denn von mir? Was erwartest du denn von mir? Und ich liebe aber meine Freundin und ich liebe eben keinen Mann. Und man hat dann so stark gemerkt, wie die Mutter mit sich gekämpft hat und hat diese Fragen alle sehr ähnlich beantwortet und meinte, ja, es wäre so schön, wenn du doch einen Mann hättest und ein Kind kriegen würdest. Also völlig abgespalten.
Ja. Das wirkt aber auch so, also es klingt ja so, als ob sie so ein bisschen konfrontativ ist auch, ne? Also
ja, Sarah liebt es, in die Offensive zu gehen.
Ist das dann für sie ein Problem? Weil gerade so, wir hatten vor der Sendung schon drüber geredet, dass irgendwie oft auch in Taiwan wird Konfrontation einfach auch oft auch vermieden. So.
Ja,
so,
ja.
Das ist einfach irgendwie so, wie die Gesellschaft hier funktioniert, so ein bisschen. Ist das für sie, weißt du, ob das für sie ein Problem ist?
Also ich glaube, mit ihrer Mutter.
Ja.
Mit ihrer Mutter, da reibt sie sich am meisten. Also was ich von ihr jetzt erfahren habe. Aber sonst ist sie... Natürlich, wenn man irgendwie nach außen sehr stark ist, gibt es natürlich auch eine Kehrseite. Aber ich habe auch mit Sarah viel privat ohne Kamera gesprochen und tatsächlich die Reibung passiert am meisten mit der Mutter. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie jemals irgendwie so gesellschaftlich einfach Probleme hat im Alltag, also irgendwie Blicke oder sowas. Und sie meinte am Anfang, hätte es Blicke gegeben, aber sie hätte einfach Umgang damit gefunden. Mhm. Und Blicke sei das Weiteste, wie weit jemand jemals gegangen sei. Und zum Beispiel David geht der Konfrontation völlig aus dem Weg. Also so PDA, also Public Display of Affection, also irgendwie Liebe zeigen, es geht für ihn gar nicht. Ja. Also küssen oder Händchen halten ist für ihn gar nicht drin in der Öffentlichkeit. Und da ist er halt also immer noch massiv geprägt von dem, was passiert ist, als er klein war. Und Kevin hat es aber so schön zusammengefasst und hat gesagt, wenn er seinen Arm um meinen, also so sich einhaken möchte bei mir, dann ist es auch okay. Dann fühlt es immer noch schöner, dass er sich einhakt, weil er es ist.
Oh.
Also, ja.
Mir ist das auch aufgefallen, also eine Sache, die mir, als ich ein Stück über Lesben auf dem Festland geschrieben habe, hat mir eine erzählt, dass sie es total gut findet, dass es für Frauen einfach ist, PD, also sich öffentlich einander nah zu sein, weil hier oft Freundinnen, also die einfach nur freundschaftlich sind, dass sie irgendwie oft sehr viel Körperkontakt haben. Also man oft Frauen sieht, die an die Händchen halten irgendwie oder irgendwie sich die Arme umeinander legen und so. Es ist aber nicht unbedingt, bedeutet nicht unbedingt, dass es ein gleichgeschlechtliches Pärchen ist. Ja. Ne? Und, das heißt, mein Eindruck war zumindest auf dem Festland und hier auch, dass es relativ einfach ist, quasi als Frauen-Frauen-Pärchen
zumindest jeden Fall.
Nicht zu küssen, aber anderweitig irgendwie körperlich
also
zu
sein. Also sich irgendwie so Affektion zu zeigen, ist auf jeden Fall einfach für Frauen. Ja. Tatsächlich ist es aber auch irgendwie auch ganz spannend, dass Frauen das zwar können, also quasi so die oberflächlich oder in der Öffentlichkeit zwar so beste Freundinnen sein können und dann sich irgendwie auch sehr nah sein können, halten können, irgendwie viel Körperkontakt haben können, aber zum Beispiel ist keinerlei oder kaum Infrastruktur für lesbische Frauen hier gibt. Okay. Was zum Beispiel Clubs angeht oder einfach Treffpunkte oder Orte, an denen man einfach irgendwie Zeit miteinander verbringen kann. Also es gibt einen Buchladen, einen Café und es gibt einen Club, der immer wieder schließt und immer wieder aufmacht. Also, und das ist halt ein ganz starkes Problem. Und dann hat man eben noch dieses T&P-Issue, also dieses kurzhaarige männliche und langhaarige weibliche. So wird dann eben auch in diesem Club dann irgendwie gedatet und es ist nicht einfach.
Ja.
Wohingegen halt die Infrastruktur für Männer viel größer ist. Es gibt zwei schwulen Partys, zwei große. Die größte findet alle zwei Wochen statt. Du hast immer die Möglichkeit, Leute zu treffen. Es gibt einen ganzen Stadtviertel, einen ganzen Kiez quasi, der hier nur dem schwulen Leben gewidmet ist, wo man alles findet, von irgendwie Hygieneprodukten bis irgendwie Hardcore-BDSM bis hin einfach zu einem Café, wo man Leute treffen und kennenlernen kann. Ja.
Das heißt, du hast auch das Gefühl, dass da irgendwie noch so eine Imbalance irgendwie da ist.
Ja, massive Diskrepanz. Nee, das würde ich nicht sagen.
Okay.
Also da schlägt es nicht nieder. Also ich würde jetzt nicht... Nee. Ich war heute Morgen auf einer Demo und relativ ausgeglichen. Vor allem also auch bei den Menschen, die gesprochen haben, absolut ausgeglichen.
Kannst du dann irgendwie auch darüber reden, inwieweit es die Attitüden sich gegenüber schwulen Männern und lesbischen Frauen oder beziehungsweise gleichgeschlechtlichen Paaren der unterschiedlichen Geschlechter, inwieweit sich da die Erwartungen und auch die Einstellung gegenüber, unterscheidet sich das irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Also bei Männern ist es zunächst so, dass wenn jetzt hypothetisch ein Mann hat jetzt ein Coming-out für seine Familie, die erste Sorge der Familie ist, okay, wer führt unsere Familie weiter? Also wer führt unseren Namen weiter? Und da haben natürlich auch viel Stolz und viel Tradition verbunden. Und wer setzt ein Nachkommen in die Welt? Und das ist das bei Männern ein ganz großes Problem. Also zunächst werden Ehen hier halt auch geschlossen, um Kinder zu bekommen. Also Kinder sind so das eigentlich so das Muss-Outcome von der Ehe. Man kann nicht einfach nur heiraten. Und wenn man ein Kind in die Welt hat, hat das Kind eben auch die Aufgabe, später für die Eltern zu sorgen, wenn die Eltern alt sind und wenn die Eltern nicht mehr arbeiten. Und dieses Kind muss dann quasi erstmal neben der Versorgung der Eltern ist auch dafür verantwortlich, wenn die Eltern sterben, für die Eltern in den Tempel zu gehen und für sie zu beten und auch für sie Zeremonien abzuhalten, sodass gewährleistet ist, dass die Eltern im Afterlife quasi genug Güter zur Verfügung haben und dort quasi ein gutes Leben leben können. Also das ist halt eine ganz, ganz große traditionelle Komponente, die hier an die Menschen herangetragen wird und auch in sich in den Erwartungen widerspiegelt. Für Frauen ist es so, der die Hochzeit ist eigentlich immer auch eine Möglichkeit, aus dem Elternhaus rauszugehen. Und wenn, also eine Frau zieht immer aus aus ihrem Elternhaus und zieht entweder mit der Familie des Mannes zusammen oder in eine neue Wohnung. Also quasi für Frauen ist es, eine Frau wird irgendwie dann, wird auch einfach erwartet, dass sie irgendwann auszieht, und sie zieht ja nur aus, wenn sie einen Mann kennenlernt und heiratet. Das ist total, ja, das ist total stark in den Köpfen einfach drin. Und ja, genau, also das ist so, was an Frauen, wo die Erwartung ist. Natürlich, Frauen sollen Kinder bekommen.
Ja.
Selbstverständlich. Also, ja. Es gibt hier nicht eine Einkommenspolitik, also in China wurde sie ja auch aufgehoben, aber hier, das gab es hier nie. Also man ist irgendwie nur an ein Kind gebunden, aber trotzdem ist es halt.
Wobei man, glaube ich, auch dazu nochmal, glaube ich, so ein bisschen als Kontext sagen muss, dass ich auch gerade diese Sache mit den Kindern und dem Heiraten, ich habe auch das Gefühl, dass es sehr im Umbruch begriffen ist einfach gerade, weil gerade auch die wirtschaftliche Situation nicht so gut ist und ich das immer wieder auch von Leuten höre, dass sich junge taiwanesische Menschen
keine Wohnung mehr leisten können.
Genau, dass sie das eh nicht leisten können. Und auch Leute, wie meine Mitbewohnerin, die ist halt irgendwie, ich glaube, Anfang 30 und die hat auch nicht vor, gerade zu heiraten. Also auch dieses Heiratsalter verschiebt sich hier zumindest deutlich weiter nach hinten. Da sieht man auch einen großen Unterschied, glaube ich, zum Festland. Auch wenn hier immer noch nicht alles glorreich ist, ist mein Eindruck schon, dass der Druck auch zu heiraten und Kinder zu kriegen zumindest nicht ganz so krass ist wie auf dem Festland.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall da, aber zum Beispiel eine Frau wird nicht als Restfrau bezeichnet, wenn sie irgendwie 27 ist und nicht geheiratet ist.
Ja.
Also ja, dahin geht schon.
Genau. Und was mir auch, woran ich auch noch gerade denken muss, ist, dass ich auch zum Beispiel eine Freundin habe, die irgendwie auch online darüber geschrieben hat, wie sie zu ihrer Mutter gegenüber ihr Coming-out hat. Und es gibt halt auch irgendwie positive Geschichten, glaube ich, weil ihre Mutter hat es dann irgendwie alles sehr hingenommen, einfach so, und auch erstmal so ein bisschen reagiert so, ja, okay, gut, dann bist du eben lesbisch. Und sie war sich nicht so sicher, was sie davon halten sollte. Und dann ist ihre Mutter letztendlich mit ihr zur Pride gegangen.
Aber das ist schön.
Ja, genau.
Das ist richtig
total
schön.
Das ist total, also eine positive Geschichte. So
ja.
Also ich glaube, dass eben auch, was du sagtest, dass sich das irgendwie so ein bisschen ändert zumindest. Und es eben nicht nur...
Ich glaube, gesellschaftlicher Fortschritt oder also, dauert einfach seine Generation. Also man muss auch einfach an einen Punkt kommen, das ist auch so mein tiefer Wunsch, dass es halt irgendwann nicht mehr ein Thema ist, wen man liebt.
Ja.
Also das ist einfach nicht mehr eine Sache, die man herausstellen muss oder explizit irgendwie erklären muss, sondern das ist auch ein bisschen das Motto des Filmes. Love is love. Also einfach diese Freiheit zu haben, zu lieben und nicht irgendwie sich einschränken zu müssen oder Angst vor Repression zu haben.
Ja. Aber das ist also hier jetzt noch nicht so...
Weit entfernt davon, würde ich sagen.
Ja.
Also gerade jetzt auch bei diesem Referendum merkt man, wie auch die DPP, also die andere Partei, also KMT ist so die Konservative und DPP ist so ein bisschen liberaler, wie die eben auch dieses Thema so ein bisschen als Wahlkampfthema inszeniert haben. Ich glaube auch, um diesen Wert der Offenheit und den Wert der gleichgeschlechtlichen Liebe so ein bisschen als Abgrenzungsmerkmal von China zu haben.
Ja.
Weil after all, es passiert sehr viel einfach in diesem Kontext und sehr viel in diesem Problem Taiwan-China, und die Bestrebungen nach Unabhängigkeit sind halt immer noch wahnsinnig groß. Und dieses Thema ist irgendwie so ein bisschen damit reingerutscht, was unglaublich schade ist. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass es auf die Agenda gesetzt wurde und dass darüber gesprochen wurde, auch wenn nur wenig, aber auf einer internationalen Ebene. Und aber trotzdem halt diesen Beigeschmack von Abgrenzung zu China.
Ja,
also meine Hoffnung wäre halt wirklich, dass wenn es hier legalisiert wird, dass dann ziemlich schnell andere Gesellschaften in Asien folgen können. Also ich habe mit meiner Aktivistin habe ich gesprochen und die meinte auch, wir unterhalten uns gerade schon mit Vietnam, Japan und Korea.
Krass.
Und wir treffen uns auch schon in informellen Treffen und wir reisen dorthin, wir gehen zu deren Prides und sprechen mit denen. Und was sie halt immer sagen ist, wir wollen, also wir wollen das, nicht die gesamte Gesellschaft, aber ein Teil davon will das, aber die Regierung blockt total, das ist nicht mal eine Option, das ist fernab von irgendeiner Option. Und da hat halt Taiwan mit dieser Entscheidung halt ein Thema aufgemacht, das sie, glaube ich, jetzt nicht mehr zukriegen.
Ja.
Was halt an sich schon super ist.
Ja, was auch an sich ja erstmal ein gutes Zeichen eigentlich irgendwie ist im Sinne, was auch die Gewaltenteilung in Taiwan angeht. Ne? Weil die Richter im Verfassungsgericht sind alle relativ alt und auch eigentlich konservativ.
Genau, die
und
sind auch aus der Ma-Zeit. Also, ja.
Genau, aber das halt eigentlich, obwohl die Regierung auch politisch der Wille nicht so wirklich da ist, dass dann eben quasi die Judikative quasi sagt, nein, aber wirklich so von der rechtlichen Perspektive her müsst ihr das eigentlich schon machen.
Genau.
So, für die Demokratisierung ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. So in dem Sinne. Aber du hattest am Anfang noch so den Bogen zu schlagen, du hattest am Anfang gesagt, dass du auf der Pride viele Japaner und Koreaner getroffen hast, die alle gesagt haben, Taiwan hat eine Vorreiterrolle.
Ja, und ja.
Genau, also inwieweit würdest du das denn sagen?
Also meinst du eine Vorreiterrolle oder warum? Also die haben das nicht gesagt, sondern was sie gesagt haben, ist so, diese Tage sind so die, also wenn sie die Pride besuchen, sind so, ist so die eine Woche oder die vier Tage im Jahr, wo sie halt so, das klingt jetzt irgendwie so furchtbar, so pathetisch, aber so, wo sie halt wirklich die selber sein können.
Ja.
Und die sind halt rumgehüpft, haben sich halt geküsst und waren so total zufrieden mit sich selber und bei sich einfach. Und es ist schon extrem traurig, wenn du dann irgendwie so einen Mann, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht Anfang 40, vor dir stehen, dass er das dann zu dir sagt. Und du bist dir einfach dessen bewusst, dass wenn er jetzt wieder in sein Heimatland, was irgendwie respektive Korea oder Japan war in dem Fall, zurückfährt, sich dann wieder in sein Cubicle setzt und sagt, ja, tja, ist halt jetzt irgendwie vorbei. Und das warte ich halt wieder ein Jahr. Und da ist es in Taiwan einfach schon besser. Also du musst halt hier nicht irgendwie in den Untergrund gehen oder irgendwie dich in den dunklen Cruising Park begeben.
der Cruising Park hier, über den du redest, ist hell erleuchtet.
Der Cruising Park hier ist ich würde ihn so ein bisschen als Disney Cruising Park bezeichnen, weil es ist hell und es wird sich verschämt geküsst und viel unterhalten. Also es ist so, ja, so ein softer Cruising Park. Ja, genau, ja.
Kannst du irgendwie so, also weil du meinst, das heißt, es klingt auch so ein bisschen so, als du über die ganzen anderen asiatischen Länder, wo die Aktivistinnen und Aktivisten miteinander in Kontakt sind, dass es aber da keine realistischen Chancen gibt, dass sich irgendwas in die Richtung verändert in einem anderen asiatischen Land in naher Zukunft.
Oder? In naher Zukunft eher nicht, aber ich hoffe halt tatsächlich, dass irgendwie der Druck wächst und Taiwan die Möglichkeit hat, einen Stein ins Rollen zu bringen. Du hast mir das ja vor kurzem erzählt, dass die LGBT-Bewegung in China erstaunlich irgendwie stark und vernetzt sei.
Ja.
Und das ist halt für mich, also das ist so ein bisschen überraschend für mich, weil das habe ich halt, ich habe auch in meinem China gelebt, aber ich habe das so nie so wahrgenommen. Und es überrascht mich halt, in China ist natürlich irgendwie fernab von Option gerade, aber trotzdem, selbst da gibt es Bestrebungen und das zeigt mir halt, dass irgendwie doch eine Veränderung immer möglich sein sollte. Da fällt mir noch ganz kurz was ein, und zwar die, was ganz oft benutzt wird von der Opposition als Argument, ist, dass LGBT ein westliches Konzept sei.
Ah, ja.
Dass LGBT ein Konzept sei, das es in Asien nicht gäbe. Also per se gibt es keine Schwulen oder Lesben in Asien. Und dass quasi das aus dem Westen gebracht wurde und man sich quasi der Verwestlichung entgegenstellen könne, indem man es einfach merkt und indem man einfach sagt, so, es gibt keine schwulen Lesben hier und die aus dem Westen sollen uns in Ruhe lassen mit ihrer Übersexualisierung.
Ja. Also. Was ja auch ein sehr altes, also sehr weit verbreitetes Narrativ ist, auch ein sehr altes. Also ich glaube, das ist zumindest auf dem Festland, wenn ich mich recht erinnere, ist das Narrativ so zum ersten Mal im frühen 20. Jahrhundert aufgekommen, späten 19. Jahrhundert, wo es quasi diese Modernisierungsbewegung, diese Verwestlichungsbewegung quasi gab, wo dann eben darüber geredet wurde, diese asiatische Kultur ist schwach. Die asiatischen Männer sind weiblich, also wirklich aus China heraus dann Stimmen kamen, diese ganzen jungen Intellektuellen, die gesagt haben, wir als Kultur sind zu schwach und wir müssen uns stärken, indem wir uns verwestlichen.
Yeah.
Und Teil davon war eben auch dann tatsächlich zu sagen, dass wir uns diesem Schwulsein irgendwie auch entgegenstellen, weil das quasi Schwachsein bedeutet eigentlich.
Yeah. Yeah.
Und dann kam danach auch irgendwie wieder, ja, es war irgendwie ganz komisch, weil einerseits war Schwulsein dann was Westliches, also als Kategorie irgendwie, aber andererseits wurde es auch sehr stark mit diesem chinesisch sein assoziiert, weil eigentlich zum Beispiel auch gerade in der chinesischen Oberschicht schwule Männer zum Beispiel, sie sind sehr weitgehend dokumentiert eigentlich in chinesischer klassischer Literatur. Mhm. Und es wurde halt nicht so genannt. Das Konzept kam dann auf einmal und dann wurde es halt zu was Westlichem.
Okay, ja.
Also als Homosexualität in Russland zum Beispiel ist es ja ähnlich, das hört man auch immer wieder, dass Homosexualität als etwas Westliches bezeichnet wird. Irgendwie.
Ja. Aber natürlich auch sehr einfach, das zu benutzen,
ja, klar.
Um sich von diesem Thema einfach sehr weit abzugrenzen.
Und es ist historisch einfach total komplex. Ne? Also ich denke, es ist halt eine Kategorie irgendwie, die jetzt aus dem Westen gekommen ist und die überall benutzt wird. Aber
es ändert ja nichts an der Sache an sich. Also nur weil man quasi jetzt ein Wort dafür benutzt, das dafür nicht dafür benutzt wurde, heißt es ja nicht, dass es einfach per se nicht gibt.
Ja, nee, absolut nicht. Es sind halt einfach andere Arten zu beschreiben.
Ich habe vorhin ja von dieser diesem schwulen Kiez erzählt. Und da gibt es eben eine Bar, die älteste schwulen Bar. Und ich habe mich dort mit dem Besitzer unterhalten. Und der hat was ganz Schönes zu mir gesagt, wo ich auch am Anfang so ein bisschen überlegt habe, daraus einen Filmtitel zu basteln. Er meinte zu mir, dass die das jetzt müssen wir uns nicht mehr verstecken, sondern wir können uns jetzt unter der Sonne küssen.
Oh.
Und das ist halt, das war für ihn so eine Zusammenfassung und Beschreibung von der Möglichkeit und langsamen Öffnung der taiwanesischen Gesellschaft. Also der Möglichkeit zur Veränderung einfach. Ja. Und das, finde ich, beschreibt das schon sehr gut. Also hier passiert ja was. Es ist nicht unbedingt total schnell und es ist auch nicht so, dass es die ganze Gesellschaft irgendwie betrifft. Aber trotzdem, es gibt diese Bestrebungen und die Bestrebungen sind stark. Also die sind auf einem starken Fundament gebaut. Und dieses gegenseitige sich Bestärken darin, dass dieser Kampf auch einfach weitergeht, ist ganz, ganz wichtig. Ich war heute ja auch auf dieser Demo, die dieses Referendum oder diese erste Stufe des Referendums halt sehr stark kritisiert hat. Und die Leute sind zwar müde, aber trotzdem immer noch voller Kampfeswille. Mhm. Weil die haben jetzt 30 Jahre dafür gekämpft. Die wollen das jetzt auch.
Ja. Es ist nämlich so, auf dem CSD in Berlin vor 2 Jahren gab es ein Schild, dieses Schild, was man immer wieder sieht, ist so, ich kann gar nicht fassen, dass ich im Jahr 2016 noch dafür protestieren muss. Und so ein bisschen das so, diese Ideen, weil dabei auch Deutschland auch noch nicht da hat es diese Entscheidung auch noch nicht gegeben, dass die gleichstädtige Ehe legalisiert. Und Leute halt echt so, und das CSD-Motto in dem Jahr war halt danke für nichts.
Deutschland war übrigens ganz lange hier ein Beispiel von der Opposition.
Mm,
Deutschland wurde ganz lange als Beispiel dafür benutzt, so guck mal, die sind hier irgendwie im Zentrum Europas und die sind ja ach so progressiv und nicht mal die machen das.
Krass.
Und als dann die Entscheidung getroffen wurde, hat die Opposition Deutschland so komplett so von ihrer Agenda runtergenommen und es wurde nie wieder erwähnt.
Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist auch, also eine Sache, die ich in Hongkong mehrfach gehört habe, ist, dass Leute mir erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, dass so LGBTQ-Rechte teils von AktivistInnen so als etwas verfolgt werden, weil es so ein bisschen als Teil der Modernisierung wahrgenommen wird, weil es irgendwie so als Teil des Westens wahrgenommen wird, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen was Gutes so, weil es eben Modernität ist, aber dass Leute dann so ein bisschen LGBTQ-Rechte so als etwas Abstraktes unterstützen, aber eigentlich so im Herzen quasi nicht wirklich dann das okay finden, gleichstädtige Paare heiraten.
Mhm. Also es gibt ja halt so ein Motto, das ganz, ganz beliebt ist, so ich bin halt total dafür, wenn zwei Männer heiraten, halt nur nicht mein Sohn.
Ja, genau.
Also solange es meine Familie affiziert, so dieses meins, meine Tradition, meine Familienlinie, solange es das nicht affiziert, ist es völlig okay und ich gehe gerne, irgendwie, ich unterstütze es gerne, aber sobald es irgendwie in der Familie ist, geht es nicht.
Ja.
Aus den vorhin genannten Gründen heraus.
Ja.
Und das ist hier ein Narrativ, das sich halt hier einfach durchzieht.
Ja.
Also das merkt man auch so, ach ja, ich habe ja nichts dagegen, aber so bei mir so vor der eigenen Haustür lieber nicht.
Hast du denn auch mal mit Gegnern irgendwie geredet?
Das ist so ein ganz großer Konflikt gewesen in meinem Film, weil ich habe am Anfang halt überlegt, dass es, weil ich mit dieses Kevin und David Interview, das ziemlich krass und drastisch war, habe ich sehr früh geführt.
Mhm.
Und ich habe gedacht, dass es reichen würde, nur deren drastische Erfahrung irgendwie so wiederzugeben, um zu sehen, wie schlimm es eigentlich ist in der Gesellschaft und was für einen Gegenwind die bekommen haben und wie sehr sie auch einfach gelitten und Repression erfahren haben. Aber ich habe dann jetzt vor allem, als dieses Referendum kam, es kam mir relativ überraschend, ich dachte nicht, dass es so schnell passieren würde.
Alle waren noch überrascht davon, glaube ich. Also meine die gesamte Reaktion so...
So die Leute, mit denen ich gesprochen habe, vor allem so zwei Journalisten, die hier ziemlich vernetzt sind, die meinten, es sei keine Überraschung gewesen.
Okay.
Die haben schon so lange an den Unterschriften irgendwie diese Unterschriften gesammelt, es war nur wirklich eine Frage der Zeit.
Mhm.
Also vielleicht 1-2 Monate mehr, aber dass es kommen würde, war klar.
Okay, ja.
Genau, und ich habe lange überlegt, eben die Gegner nicht zu inkludieren und ich habe jetzt aber gemerkt, dass es doch wichtig ist und ich habe gerade Material bekommen vom November 2016, als diese massiven Proteste waren vom Parlament und da haben Leute eben dann auch so diese ganzen
gegen die
da waren, also da waren Befürworterinnen und Befürworter und eben Gegnerinnen und Gegner und man hat, es war total krass, also die haben mal diese ganzen Slurs rausgehauen, die man halt auch so von den Demos in Frankreich kennt oder von den Demos in Deutschland. Ich will es nicht wiederholen, aber es ist relativ klar, also wie eine Familie aufgebaut sein muss und welche Struktur es gibt.
Ja.
Und das ist ein relativ großes Problem. Und irgendwie, es waren halt auch viele christliche Gruppen da und das Problem in Taiwan ist ganz stark, dass es dass der Anteil der christlichen Bevölkerung sehr klein ist, aber eben sehr, sehr laut. Also, was du vorhin sagtest mit der Verwestlichung, Menschen aus der Oberschicht hier sind oft christlich. Und die christliche Kirche hier bekommt natürlich Unterstützung aus den USA, vor allem finanzieller Art oder aus Australien. Und können dadurch eben sehr, sehr viel mobilisieren in den Kirchen. Und ja, das ist halt problematisch. Und die Presbyterian Church fördert eben auch die DPP.
Ja, also die eigentlich progressive Partei.
Die eigentlich progressive Partei, die jetzt plötzlich sehr still ist, was das Thema angeht.
Ja.
Also es ist noch lange nicht so, wie vielleicht ausländische Medien das wahrnehmen, dass hier jetzt erstmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es ist ein massives Zerren, das aber sehr leise stattfindet. Mhm. Also es gibt hier nicht irgendwie eine Gewaltausübung oder Leute, die sich auf der Straße prügeln oder so, sondern es passiert eine Demo da, es passiert eine Demo da und es passiert halt alles auf einer rechtlichen Grundlage. Also man arbeitet dann halt mit Dingen wie Volksentscheiden und Referenden.
Ja.
Und ja, das ist halt... das ist problematisch.
Was war dann so die Einstellung der Leute, mit denen du geredet hast, gegenüber auch der DPP? Also war das dann auch...
Enttäuschung, massive Enttäuschung. Also so dieses Gefühl von alleingelassen werden und auch so dieses ein bisschen Missbrauch der eigenen WählerInnen-Stimme. So ein bisschen. Also die haben...
Die alle für die DPP gestimmt
genau,
haben?
Genau, die haben alle... Also die DPP hat halt den Schwulen- und Lesbenblock der Gesellschaft, sag ich mal, total mitgerissen und die haben halt massiv für die DPP auch mobilisiert. So, endlich hört uns hier mal zu und ja, endlich macht mal jemand was für uns und natürlich wählen wir alle dann die DPP. Dass die das aber auch benutzt haben, um eben als Alleinstellungsmerkmal gegenüber China irgendwie zu benutzen, problematisch.
Ja.
Und ja, so ist es, so ist jetzt gerade einfach so ein Gefühl von, wir werden massiv alleingelassen. Uns wurde quasi alles versprochen, aber jetzt sitzen wir hier auf dieser Stufe vor der Haustür und müssen 1,5 Jahre warten oder jetzt noch ein knappes Jahr, bis da was passiert, bis da wirklich legalisiert wird. Weil die DPP war ja fein raus. Die hat ja gesagt, okay, wir treffen diese Entscheidung, diese Constitutional Interpretation und ab diesem Zeitpunkt in genau 2 Jahren wird es legalisiert. Aber sie haben dann auch der Legislative gesagt, wenn ihr mit einem Special Law irgendwie kommt und sagt, es gibt noch irgendwie, man kann noch Rechte da rausnehmen oder noch Rechte hinzufügen für gleichrechtliche Paare, dann macht ihr mal. Mhm. Die sind aber auch relativ still.
Ja.
Also passiert gerade einfach nichts.
Das fand ich krass, weil ich war auch auf der Pride dieses Jahr, letztes Jahr in Taipei. Und eine Sache, die mich echt überrascht hat, ist, wie verhalten die Leute waren, was diese Entscheidung auch anging. Also, weil ich hätte irgendwie, glaube ich, mehr Enthusiasmus erwartet irgendwie als Reaktion auf die Entscheidung, weil es die erste Pride nach der Entscheidung war vom Verfassungsgericht. Aber stattdessen sagten Leute so, ja, es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Leute, also ich hatte das Gefühl, dass viele Leute, mit denen ich geredet habe, nicht mal das Gefühl hatten, dass es wirklich innerhalb der nächsten 2 Jahre passieren wird. Also teils klang es so ein bisschen so, als ob sie den Beraten nicht so ganz trauen. So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch so eine generelle Angst, die da mitschwingt. Weil ich meine, wie fühlt man sich? So, die Sache wurde so oft abgeschmettert und jetzt ist man so kurz davor. Traut man sich wirklich zu freuen?
Ja.
Also ich verstehe das schon so ein bisschen. Was vielleicht die Ekstase so ein bisschen mit beschreiben würde, ist die Größe der Pride.
Mm,
es waren halt fast 120.000 Leute und das Jahr davor waren es 80.000. Also da ist schon, da merkt man dann schon, da gehen dann vielleicht Leute raus, die vielleicht vorher nicht rausgegangen sind. Genau.
Ja, das muss man auch, glaube ich, nochmal dazu sagen. Also ich fand auch das unheimlich, also einfach diese Größe, die unglaubliche Menge an Menschen, die auf der Straße waren. Und das ist halt anders als irgendwie Pride, die man, glaube ich, aus dem Westen kennt, weil da hast du halt ganz oft so große Wagen von irgendwelchen Firmen und so, die dann halt da sind.
Ja.
Und alles, was ich irgendwie gesehen habe von der Pride dieses Jahr, also ich war irgendwie bei den Studierenden, bin ich mitgelaufen, das war wirklich nur Menschen. Also es waren ganz kleine Wagen irgendwie, alles total so self-made und noch...
so
also,
der Bollerwagen
ja, von genau.
dem Anruf ausgeliehen.
So ungefähr. Ja. Und die Masse wurde halt nicht durch irgendwelche großen kommerziellen Wagen ausgemacht, sondern einfach durch Menschen, die zusammengekommen sind und auf die Straße gegangen
sind. Vor allem wurde diese Pride halt auch zum ersten Mal 3 geteilt. Also es gab 3 Wege, das heißt, die haben auch einfach viel mehr Fläche ausgemacht als vorher. Und diese Floats waren total klein, diese Wägen. Ja. Wir haben von einem gefilmt und da hat man auch, wenn man so ein bisschen erhöht war, auch gemerkt, wie groß und wie viel da passiert. Also man konnte wirklich weit nach hinten gucken und überall waren noch Menschen und Banner und Menschen, die gejubelt haben. Also es war schon toll.
Ja.
Ja, also ich glaube, es hat auf jeden Fall auch so gezeigt, dass es ein Thema ist, dass irgendwie Menschen auch tief berührt.
Ja, zumindest hier in Taipei, ne? Das ist, glaube ich, immer noch das K-Wert, das man natürlich
hat. Ja, genau.
Und also, was ich auch extrem fand, war halt auch, wie du sagtest, also, dass irgendwie Leute aus Japan und Korea gekommen sind. Ich kenne Leute, die sind aus China hergekommen extra dafür. Ich habe einen Malay getroffen, der auch hier war dafür. Das ist halt echt irgendwie so, weil es halt in Asien einfach in dem Maße sonst nirgendwo wirklich stattfindet. Das muss man sich ja auch echt vor Augen halten.
Es gibt Pride Parades, aber die sind halt so massiv viel kleiner.
Ja, genau.
Also in Singapur gibt's eine und in Hongkong. Aber das Problem ist halt dort auch, dass zum Beispiel dann die Gegendemo zur Pride halt 4-5-mal so groß wie die Pride selber. Also es gibt zum Beispiel die Pink Dot in Singapur.
Aber das ist halt auch nochmal so was für sich, glaube ich. Also gerade diese Pink Dot, weil das halt als... Also wenn ich mit Freunden aus Singapur darüber rede, Freundinnen und Freunden, die sagen immer, das ist halt sehr familienfreundlich quasi irgendwie aufgebaut. Also es soll nicht zu konfrontativ sein und es soll nicht zu queer sein irgendwie.
Es gab ja auch diesen Skandal in Singapur. Ich habe nämlich vor kurzem ein Interview gegeben in einem Magazin in Singapur und da gab es einen Skandal, dass es einen Park oder eine abgegrenzte Fläche gab, wo dann nur Menschen aus Singapur tatsächlich auf diese, Anführungszeichen, Pride gehen konnten. Und Ausländerinnen und Ausländer einfach nicht rein durften. Und das sagt ja auch ziemlich viel.
Ja. Und eine Sache, die ich glaube, was man auch einfach sich vor Augen halten muss, ist, dass Homosexualität ist halt in Singapur weiterhin nicht legal. Also die haben immer noch diesen Paragraphen der Homosexualität.
Ja.
Also zumindest Schwulen, also Sex zwischen zwei Männern, illegalisiert im Endeffekt, weil der aus der britischen Kolonialzeit kommt.
Ich meine, was halt auch ultra problematisch ist in Asien, ich meine, guck mal nach Indonesien oder so, also da passiert eine regelrechte Hexenjagd. Eine Uni hat vor kurzem einen Contest ausgeschrieben, so who can convert the fastest oder who can convert the best way, so. Und dann aber alles irgendwie unter dem Slogan, wir lieben unsere schwulen und lesbischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und wollen denen quasi einfach nur helfen. Also, richtig schrecklich. Und in Indonesien werden Menschen dann auch, also da geht es dann halt wirklich um so Fragen wie, kann ich hier leben, bin ich hier sicher, kann ich hier überleben?
Ich glaube, Human Rights Watch hatte dazu neulich einen Bericht rausgebracht. Ich gucke mal, ob ich den noch in die Shownotes reintun kann. Das ist, glaube ich, ganz relevant. Und ich glaube, das ist halt auch eine Sache. Einerseits ist es halt in Taiwan jetzt irgendwie nicht so, es ist noch nicht das Paradies, wie du eben gesagt hast, aber im Vergleich ist es teils einfach anders.
Ja, also ich meine, ich habe hier auch einige schwule Freunde. Und, oh Gott, wie das klingt, ich habe auch schwule Freunde. Ich habe hier also teils Expats, teils Taiwanesen. Also für Expats ist es nochmal eine ganz andere Kiste, weil die so ein bisschen, die können hier halt auch relativ viel machen einfach. Ja. Also ohne irgendwie gesellschaftliche Ächtung zu erfahren oder so. Aber auch Taiwanesen fühlen sich hier auch irgendwie wohl in ihrer Homosexualität. Aber das ist, also da habe ich gemerkt, das ist echt eine Altersfrage. Also es geht so bis 26, 27, wo Leute dann auch irgendwie so proud sagen, so proud and loud, so sagen, ja, ich bin schwul und es ist okay. Aber ich habe zum Beispiel auf dieser Cum-Party Create Your Magic, nicht Cum. Das ist ein bewusst provokantes Akronym. Auf der Party habe ich auch einfach, ich habe mit der Kamera da und habe einfach gesagt so, ich habe allen Leuten eine Frage gestellt, so, do you think it's difficult to be gay in Taiwan oder in Taipei? Und ist halt super traurig gewesen, so 40% der Leute, die halt an mir vorbeigelaufen sind, meinten so, ich würde super gerne mit dir drüber reden, ich kann es gerne machen, aber ohne Kamera, weil meine Eltern wissen nicht, dass ich schwul bin. Also selbst wenn jemand aus dem Ausland irgendwie dich kurz für ein Interview haben möchte, dann haben sie immer noch Angst, dass irgendjemand erfährt, dass sie irgendwie schwul oder lesbisch sind. Also, ich habe auch zwei Freunde, die ihren Eltern nicht erzählt haben, dass sie schwul sind. Und das ist halt wahrscheinlich dann für ihr Leben so.
Ja.
Also bei David war es dann auch so, der hat halt gewartet, bis der Vater gestorben ist. Der Vater hat es einfach nicht erfahren.
Ja.
Also, das ist halt immer noch...
Ausland und Ausland einfach irgendwie...
Ja, wie das halt auch einfach so Familien so zerschneidet.
Ja.
Es ist, wie du gesagt hast, es ist nicht das Paradies.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, dass strukturell einiges gemacht hat mit diesem gemacht wird mit diesem Education Act.
Ja.
Ist, glaube ich, schon ein Grundstein gelegt worden für ein Bewusstsein und für eine langsamere Veränderung durch Bildung. Also dieser Grundstein gelegt worden, dass auch einfach was passiert. Ja. Und ich glaube, auch Bildung ist einfach der beste Angriff, wie man mit so einem Thema umgehen kann und wie man die Gesellschaft auch irgendwie dahingehend verändern kann. Aber ja, es ist halt, ich glaube, es dauert einfach noch so eine Zeit und ich glaube auch, wenn die Ehe, also die gleichzeitig Ehe legalisiert wird, glaube ich nicht, dass hier dann plötzlich irgendwie so paradiesische Zustände herrschen.
Ja.
Es gibt immer noch gesellschaftliche Probleme und es gibt immer noch Repressionen innerhalb der Familie. Aber zum Beispiel, total banal, aber zum Beispiel, wenn ein schwules Paar zusammen ist und oder ein lesbisches Paar und dann wird ein Partner krank oder eine Partnerin, dass man einfach die Möglichkeit hat zu entscheiden, was passiert.
Ja.
Dass man nicht warten muss, bis die Eltern dann sagen so, ja, keine Ahnung, dann machen wir das halt so.
Ja.
Also,
Es gab hier einen relativ, also ich glaube, also zumindest in der Queer Community ist der relativ viel rumgereicht worden. Es gab so einen Fall.
Die Pico?
Nee, ich weiß gar nicht ihren Namen gerade mehr. Es war so eine Fernsehwahrsagerin, die ist gestorben. Die war so, ja. Also ich hab sie dann auf YouTube noch reingesucht und war etwas schockiert, als ich ihre Videos gesehen habe, weil das halt total so bunt und sie macht halt so Fernsehwahrsagen irgendwie. Also sie guckt sich die Sternzeichen
an. Weißt du, wie sie heißt?
Ich muss den Namen nochmal raus.
Ja,
ich
kann
jetzt auch in die Shownotes reinschreiben.
Bitte sag mir das auch. Ich würde es sehr gerne wissen.
Und sie ist halt gestorben an Brustkrebs. Ich glaube, vor jetzt über einem Jahr.
Oh, okay.
Und nachdem sie gestorben war, ist dann rausgekommen, dass sie wohl in einer Partnerschaft mit einer Frau gelebt hat. Schon irgendwie über 10, 20 Jahre irgendwie. Nee, 20 Jahre nicht. Ich glaube, dafür war sie ein bisschen jung. Aber irgendwie 10 Jahre oder so. Und die halt eigentlich offiziell irgendwie als ihre Managerin oder ihre Partnerin irgendwie, also Geschäftspartnerin gearbeitet hat. Sie haben auch zusammen ein Haus gekauft und alles und haben zusammen in diesem Haus gelebt, aber nichts war offiziell, weil halt auch genauso, also der Name von ihrer Partnerin stand halt nirgendwo drauf, weil sie halt auch, gerade weil dieses Wahrsagen, was sie halt macht, das ist halt total populär unter so alten, konservativen Taiwanesinnen und Taiwanesen. Und das heißt, für sie war das halt so klar, wenn rauskommt, dass sie lesbisch ist, dann geht das halt auch gar nicht, das könnte ihre Karriere zerstören.
Oh Gott, Oma Wang fällt aus ihrem Schaufelstuhl, so, wenn sie das erfährt.
Wir haben bei mir auch im chinesischen Unterricht darüber geredet und eine von meinen Mitschülerinnen, die ist taiwanesisch-amerikanisch, also Taiwanese-American, und sie meinte so, ja, meine Oma guckt ihre Sendung. Und nachdem sie dann gestorben ist, hat halt ihre, was passiert ist, ist, dass ihre Freundin verklagt jetzt die Eltern, weil zum Todeszeitpunkt hatten die Eltern halt wohl gesagt so, nein, wir werden dich gut behandeln, keine Angst, wir hauen dich nicht übers Ohr und so. Und nach dem Tod dieser Wahrsagerin haben sie dann sämtlichen Kontakt mit der Partnerin abgebrochen und haben unter anderem das Haus auf den Markt gesetzt, wo die beiden halt drin gelebt haben für 10 Jahre. Und wo sie halt dann irgendwie so sagt, so, oh Gott, das ist halt irgendwie so mein
Zuhause.
Das ist halt
mein
Zuhause. Ja. Da steckt halt alles drin, diese ganzen Gefühle. Und sie haben das Haus halt auch zusammen gekauft. Also ihr Geld ist zu einem Großteil da reingegangen.
Ja.
Und da sagt sie, also das sind jetzt alles, das ist halt ihre Seite der Geschichte.
Ja, klar, aber ja.
Aber das halt weil ihr Name nirgendwo draufsteht, ist halt nichts davon rechtlich. Und weil sie eben, also das ist halt auch diese, da sieht man glaube ich diese Kombination, dass halt die Legalisierung alleine hätte die Situation halt nicht besser gemacht, weil sie halt um jeden Preis irgendwie vermieden haben, dass es irgendwo Dokumentation und ein Papier, also ein Paper Trail quasi gibt, also eine Papierspur, dass die beiden wirklich zusammen sind. Das heißt, selbst wenn es die Ehe für gleichzeitig gegeben hätte, hätten sie nie geheiratet wahrscheinlich.
Ja, das ist, also da gab es auch einen Fall von einem Franzosen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Picot hieß der.
Das habe ich gehört,
glaube Und der, ich. Und der hat diese ganze Debatte auch nochmal massiv befeuert. Und zwar war das ein Franzose, der mit einem Taiwanesen zusammenlebte für, ich glaube, 15 oder 20 Jahre.
Meine Freundin hat
Und
mir davon
dann,
erzählt.
Und dann der Taiwanese an Krebs erkrankt ist. Und dann ging es erstmal darum, zum Beispiel lebensverlängernde Maßnahmen, ja oder nein. Und die in ihrer Partnerschaft haben ihm ausgemacht, nein, er will das nicht. Er möchte keine lebensverlängernde Maßnahmen. Die Eltern haben ihn bis zum Ende hin immer und immer und immer und immer wieder irgendwie versucht, am Leben zu halten. Er ist dann gestorben und die Eltern haben auch das Problem mit der gemeinsamen Wohnung, aber auf keinem Papier steht es, haben dann den Mann auch aus der gemeinsamen Wohnung geschmissen. Die haben also auch, es war ein aktiver Akt der Ablehnung und er hat sich umgebracht. Weil es war für ihn noch keine Option, irgendwie nach Frankreich zurückzugehen, weil sein ganzes Leben war in Taiwan und natürlich.
Der wohnte irgendwie schon seit 20 Jahren hier.
Der war hier, der war etabliert, das war sein Leben, das war sein Partner, das war seine Liebe, das war seine Familie. Und er verlor dann seinen Partner, verlor sein Haus und das war sein einziger Ausweg. Und ich habe vor kurzem, ich war in der Bar und habe ein Mädchen kennengelernt, die ihn auch ganz gut kannte. Und niemand hat zum Beispiel damit gerechnet, dass er sich umgebracht hätte. Also das war auch ein massiver Schock, dass der diesen Weg geht. Und daraus lässt sich auch irgendwie diese Verzweiflung entnehmen, die damit einhergegangen ist.
Ja.
Genau. Aber was du sagst schon total, die Legalisierung ist, alleine reicht nicht. Es müssen auch einfach Standardrechte etabliert werden. Also ganz klar, auch was Adoption oder so angeht. In Taiwan gibt es gerade über 200 Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen, die nach dem Gesetz, also nicht Ehen, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die dem Gesetzesstatus nach so Single-Parent-Children sind.
Ja.
Genau. Krass. Weil halt da halt dann diese biologische Kiste zieht.
Ja.
Ja.
Und weißt du, noch eine andere Frage, komplett ein anderes Thema eigentlich, aber weißt du, inwieweit es auch irgendwie Diskriminierung am Arbeitsplatz oder so gibt? Hast du davon irgendwas gehört?
Dazu gab es eine Studie, die kann ich dir schicken.
Mhm, dann können wir sie noch auch verlinken.
Aber die, also ich kann, da kann ich keine größeren Sachen zu sagen, sondern da kann ich dir quasi nur erzählen, was ich aus diesen Rechercheinterviews am Anfang rausgefunden habe. Und da ist es wirklich so abhängig vom Arbeitsplatz. Mhm. Zum Beispiel, ein Mädchen arbeitet bei Elle, also diesem Fashion Magazine, und da ist halt absolut No-Go, weil die sind halt Christian-owned. Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, also das ist auch so schwulen Lesben sind keine Option. Und ein Typ ist halt ein Pilot und der sagt es halt dann nicht. Wenn der dann irgendwie nach Katar oder so fliegt, dann die Cabin Crew weiß es erstmal nicht. Es kommt... Wirklich ist es individuell, es kommt auf den Arbeitsplatz drauf an. Je nachdem, wo du arbeitest, kannst du dann entweder sehr offen damit umgehen oder halt einfach, es ist kein Thema. Okay. Ich meine, es sollte auch eigentlich kein Thema sein. Du gehst ja auch nicht irgendwie in deinen so Zukunftsarbeitsplatz und sagst so, hey guys, I'm straight oder so.
Also, na gut, aber gerade, ich glaube, also was ich mir, woran ich halt am ehesten noch denke, ist zum Beispiel so gerade so die Tees, in Anführungszeichen, die halt sich irgendwie, zum Beispiel Frauen, die sind halt eher männlich präsentieren irgendwie,
ach so,
wo das dann halt okay. Zum Beispiel sehr sichtbar ist irgendwie nach außen. Oder
aber da, aber ich glaube, da greift dann wieder diese Don't Ask, Don't Tell Geschichte.
Mm, okay, das hat im Zweifel einfach, dass einfach so ein bisschen übergangen wird.
Mhm.
Okay.
Aber die Hotline, also diese Tungso Hotline, wo ich eben einen Mitarbeiter interviewt habe, da ist es, die haben sehr viel Informationsmaterial zu dem Thema. Mhm. Also die haben auch vor kurzem eben diese Schule rausgegeben, so am Arbeitsplatz, also auf Chinesisch.
Ja.
Also ja, Diskriminierung am Arbeitsplatz und vor allem, es gab auch eine rechtliche Entscheidung, dass es illegal ist, am Arbeitsplatz zu diskriminieren.
Ja gut,
ja.
Aber das ist ja...
Aber das Problem ist, dass es halt ein sehr breites Spektrum ist, so wo fängt irgendwie Diskriminierung an.
Ja, genau.
Und wo ist irgendwie Diskreditierung, wo ist Rufmord, Leumdung, was weiß ich.
Ja.
Also, ja.
Und dann immer auch dieses Feststellen, dass es wirklich Diskriminierung war und nicht irgendwelche anderen Gründe und so, also ja. Dass man das wirklich beweisen muss und so. Das ist halt auch immer eine Bürde, das also irgendwie durchzumachen dann gerade.
Wenn ja, das will man ja auch nicht. Man will ja auch irgendwie nicht irgendwie alles offenlegen. Man geht ja zum Arbeiten hin und nicht irgendwie, um sein Leben da offen zu legen. Ja.
Ja.
Genau.
Habe ich noch irgendwas vergessen, was du irgendwie wichtig findest zu dem Thema oder was dir noch durch den Kopf geht jetzt nach dem...
Also ich war jetzt eine Weile hier und ich habe meine Recherche in Deutschland total oberflächlich angefangen und da gab es halt irgendwie noch keine Literatur zum Thema. Da war das halt dann wirklich chinesische Artikel, Google Translate und viel guter Wille. Und jetzt war ich hier und ich habe einfach gemerkt, dass es ist total wichtig, dass es hier gerade passiert. Mhm. Und es ist meine Hoffnung ist halt wirklich, dass es irgendwie auf Rest Asien ausstrahlt. Und das ist so meine ganz tiefe Hoffnung. Und das ist auch so meine kleine Mission mit meinem Dokumentarfilm. Und zwar hoffe ich, dass ich mit diesem Dokumentarfilm rausbringen kann zu einem Zeitpunkt, an dem die Ehe für alle in Taiwan schon legalisiert ist. Und einfach das nochmal feiern kann und sagen kann, guck mal Leute. Und was ich auch machen möchte, ist, also was mir ganz wichtig ist, eben so ein Educational Screenings an Unis zu gehen in Asien. Und einfach zu sagen, so, hier bin ich und wir können gerne irgendwie ein Q&A machen oder irgendwie per Skype miteinander, dass Leute einfach die Möglichkeit haben, klar zu sehen, okay, ist eine progressive Zivilgesellschaft oder ein Teil einer progressiven Zivilgesellschaft kann was verändern. Und das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Das ist mir hier ganz stark aufgefallen. Also diese Community ist unglaublich, unglaublich eng vernetzt. Und die haben auch innerhalb der Demo, auf der ich heute Morgen war, die ist innerhalb von 2 Tagen organisiert worden.
Ja.
Und diese Gegendemo am 17., als dieses Referendum, als diese Entscheidung getroffen wurde, das Referendum in die 2. Stufe darf, innerhalb von 3 Stunden. Und es können immer noch 100 Leute.
Ja.
Also, ja.
Hast du so als letzte Frage, inwieweit denkst du darüber nach, dass du als quasi als Deutsche in ein anderes Land kommst und hier darüber die Geschichte erzählen möchtest hier? Inwieweit war das Thema für dich?
Am Anfang ganz stark und immer mal wieder muss ich mich so an die eigene Nase fassen und sagen, okay, das ist meine eigene Sichtweise beeinflusst natürlich, was hier passiert. Aber deswegen war es mir von Anfang total wichtig, mit einem rein taiwanesischen Team zu arbeiten. Und ich habe denen auch gesagt, so, wenn euch irgendwie, also ich bin mit dem Team die Fragen durchgegangen, was eigentlich unüblich ist mit dem Kameramann oder so die Fragen durchzugehen und einfach gesagt, so, falls euch irgendwas irgendwie auffällt, bitte lasst uns in einer sehr offenen Kommunikation darüber reden, was vielleicht falsch ist oder was vielleicht meine Sichtweise ist. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe auch, also ein rein taiwanesisches Team hilft auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass, also für mich war es halt auch so ein bisschen Identitätskiste. Weil, also ich bin nicht halt Taiwanesin, sondern mein Vater kommt aus also Festlandchina. Aber trotzdem ist es für mich schon schön zu sehen, dass plötzlich eine asiatische Seite diese Rolle einnimmt von, wir wollen was verändern und die können auch irgendwie, also wir gehen einen Schritt auf universellere Menschenrechte zu. Und zeitlich wurde die Entscheidung ja vor Deutschland getroffen.
Ja, das... Ja.
Also das finde ich halt auch, das finde ich halt auch toll.
Ja.
Und ich habe versucht, hier einfach vorsichtig nach bestem Wissen und Gewissen meine Fragen zu fragen. Und ich meine, natürlich kann ich meine Brille nie ganz abnehmen und ausreflektieren.
Ja.
Aber ich habe trotzdem versucht, so ehrlich und irgendwie offen zu bleiben, wie es mir eben möglich war in dem Zeitpunkt. Klar habe ich auch Momente, wo ich einfach total... wo mich das emotional einfach so berührt hat. Ich meine, wenn dann plötzlich am Anfang zu weinen und dann der ganze Raum still steht, dann ist es natürlich schwer.
Du bist da mit der Kamera irgendwie.
Ja, und ich sitze dann so daneben und so, ja, und erzähl doch mal. Also, ja.
Ja.
Und damit muss man einfach einen Umgang finden. Und ja. Das habe ich, glaube ich, dann auch irgendwie für mich irgendwie ganz gut hinbekommen. Und wir hatten immer eine Nachbesprechung nach jedem Interview.
Also so, mit dem Team dann oder mit den Leuten?
Mit den Leuten. Mhm. Ich habe mich dann auch mit denen hingesetzt und gesagt so, hey, wir können uns auch einfach irgendwie ganz ruhig diesen Tag ausklingen lassen, sodass der Schmerz nicht irgendwie mitgetragen wird oder so. Das hat allen geholfen. Also, ja, und wir haben dann irgendwie zusammen gekocht mit dem Team oder so. Also, dass wir alle irgendwie da rausgehen konnten und nicht so diese Bürde jetzt auf uns hatten. Ja.
Und da, kannst du sagen, irgendwie, was hast du irgendwie das Gefühl, dass irgendwelche Vorurteile oder irgendwie Gedanken, also Ideen, die du vorher hattest über diese Situation hier, mit denen du reingegangen bist, die total zerstört wurden durch die Recherche oder...
Das wäre jetzt so ein schönes Ende, wenn ich jetzt sagen könnte, oh ja, nee, aber tatsächlich, ich bin hier eigentlich ziemlich, glaube ich, naiv an die Sache rangegangen und hatte nicht so viele Vorurteile aufgebaut, die dann irgendwie zerschmettert hätten werden können. Deswegen, nee.
Ja.
Eigentlich nicht, nein.
Gut, dann, das wär's quasi. Danke nochmal.
Okay, gerne.
Und auch nochmal so als Erinnerung, das wird auch in den Shownotes ganz oben stehen, aber deine Indiegogo-Kampagne läuft noch.
Ja, ja,
bis
bitte.
Bis zum wievielten, welchen
also,
Monat?
Also, die Indiegogo-Kampagne, weil...
sag nicht, wie viele Tage noch, weil dann weiß man, wann wir aufgenommen haben und wie lange wir gebraucht haben, um es zu produzieren.
Also, die Indiegogo-Kampagne. Nein, Quatsch. Nein, nur ganz kurz, wer auch immer das hört... so Independent Filmmaking und Frauen als Regisseure und Asien und LGBT-Themen sind so unglaublich unterrepräsentiert, weil es halt irgendwie nicht on vogue ist anscheinend. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass dieser Film rauskommt. Und leider, also ich bin von der Deutschen Stiftung gesponsert worden und bin mit ein paar tausend Euro im Gepäck und hier hergekommen, aber für die Postproduktion, also für Editing, für Sound Design, Color Correction und Composing, brauche ich einfach Geld.
Ja.
Und jeder, der zu Hause irgendwie 10, 15 Euro rumliegen hat, die er irgendwie, oder auch gerne, sehr gerne mehr, die er dafür ausgeben möchte, ist wirklich herzlich willkommen, weil das Material, das ich habe, bietet einfach einen Einblick in ein Land, das so irgendwie so tief verwurzelt, immer noch voller Vorurteile steckt, aber in dem gerade was sprießt und in dem gerade Ideen wachsen und ich möchte dem irgendwie Genüge tun und das Menschen zeigen. Und deswegen ist diese Kampagne ganz, ganz wichtig. Die läuft noch bis zum 5. Mai, aber keine Sorge, es gibt auch die Möglichkeit, also bei Indiegogo gibt es auch die Möglichkeit, also in Demand zu gehen, das heißt, nachdem die Kampagne abgelaufen ist, kann man immer noch Geld schicken. Und zur allergrößten Not, wenn da irgendwie, wenn das nicht mehr geht, kann man auch auf ein deutsches Konto, das ich dafür eingerichtet habe, einfach direkt überweisen und quasi dazu beitragen, dass Taipei Love the Documentary einen Schritt näher an einer guten Vollendung ist.
Super.
Genau.
Danke für deine Zeit und ich drücke dir alle Daumen.
Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht gehen wir noch ein Bubble Tea kaufen.